Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Anti-BBC, also Tantchen BBC, wie sie in Großbritannien liebevoll genannt wird, soll sich einer erneuten Magerkur unterziehen. Das heißt genauer 500 Jobs weniger in den kommenden beiden Jahren. Wird das ein großer neuer Einschnitt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der immer noch weltweit Vorbild ist für Qualitätsjournalismus? Das besprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten in London. Und heute vor 200 Jahren gab es in den USA die erste Wahlumfrage. Wer wird nächster Präsident, hieß die Frage. Und wir wollen mal zurückblicken, wie das damals so war und welche Rolle Umfragen heute noch spielen. Aber erstmal schauen wir nach Großbritannien. Bei der BBC soll mal wieder der Rotstift angesetzt werden. Das heißt, 500 Stellen sollen in den kommenden beiden Jahren gekürzt werden. So ist es im Jahresbericht der öffentlich-rechtlichen Anstalt geschrieben. Und was heißt das jetzt konkret für den Sender? Darüber spreche ich mit Christoph Prössel. Er ist unser Korrespondent in London. Hallo, Herr Prössel.
Ja, schönen guten Tag.
500 Stellen, das heißt 200 Millionen Pfund, sollen eingespart werden bis 2026. Wie groß ist dieser Einschnitt für die BBC?
Das ist ein ziemlich großer Einschnitt, vor allem vor dem Hintergrund, dass die BBC ein Sparpaket nach dem anderen auflegt, auch in den vergangenen Jahren schon viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen wurden mit Abfindungen und die Mitarbeiterzahl insgesamt 17.600, das hört sich viel an, aber wenn da dann eben nochmal Stellen abgebaut werden, dann hat das Auswirkungen auf Programm, dann hat das Auswirkungen auf die Produkte, auf das Angebot, aber die Argumentation der Geschäftsführung des Generaldirektors Tim Davy ist eben, wir müssen uns verändern. Der Weg geht hin zu mehr Digitalisierung, also weniger lineare Programmausspielung. Digitale Plattformen sind wichtig geworden. Und um dort attraktiv zu sein, gute Produkte anbieten zu können, auch gerade für eine jüngere Zielgruppe, möchte man Geld frei bekommen, investieren können. Und deswegen dieser Schritt.
Wird das denn ganz hörbar und sehbar auch für das Publikum werden? Also wie ist Ihr Eindruck?
Ja, mit Sicherheit. Das war auch schon bei den vergangenen Einschnitten und Sparrunden so. Wir haben jetzt noch keine Informationen, was da möglicherweise gestrichen werden könnte. Aber in der Vergangenheit ist wirklich breit gestrichen worden. Zum Beispiel Serien wie Motherland, sehr unterhaltsam, sehr klug gemacht. Bloodlands, eine Krimiserie, die ist auch gestrichen worden. Eine Doktorserie, aber auch viele Quiz-Sendungen sind gestrichen worden. Und auch sehr bemerkenswert, der BBC World Service ist ja auch schon zurückgefahren worden. Da hat man einzelne Sprachprogramme zusammengelegt, Angebote gestrichen und vor allem zwei Fernsehkanäle zusammengeführt, BBC World Service und BBC News. Das hat natürlich massive Auswirkungen, vor allem im Ausland, aber da haben auch viele argumentiert, Kritiker, wir sehen im Moment eine massive Einschränkung der Pressefreiheit in vielen Ländern rund um die Welt, 70% der Länder weltweit, dort gibt es Einschränkungen bei der Pressefreiheit, dort wäre es wichtig, ein solches Angebot anzubieten und die BBC muss aus Kostengründen da zurückfahren.
Sind das die Einschnitte, die vor zwei Jahren, da waren es ja 500 Millionen Pfund Einsparungen, die angekündigt wurden, sind das die Einschnitte, die Sie gerade beschrieben haben?
Genau, das sind genau diese Einschnitte, die damals angesetzt wurden. Und was damals auch deutlich geworden ist, dass man insgesamt das Programm auch verändern muss. Also mehr auf digitale Projekte setzen, aber eben auch hin zu Koproduktionen. Das sieht man beispielsweise jetzt bei einem Vertrag, der gerade erst vereinbart worden ist. Doctor Who, das ist so eine Kultserie aus den 60ern der BBC, wurde immer fortgesetzt. Und diese Kultserie, also dieses urgenuine BBC-Produkt wird jetzt in der nächsten Staffel gemeinsam mit Disney produziert. Da teilt man sich dann die sehr hohen Kosten solcher Produktionen und das führt dann eben dazu, dass beide Seiten BBC und Disney ausspielen können. Also man geht da auch neue Wege, mehr Werbeeinnahmen, aber eben auch mehr Kooperationen bei einzelnen Produkten und vor allem auch kommerzielles Geschäft, also dass man dann Produkte, die die BBC erzeugt hat, in anderen Ländern verkaufen kann, anderen Anbietern zur Verfügung steht, Rechte verkauft.
Die konservative Regierung hat ja 2 Jahre lang den Rundfunkbeitrag eingefroren, trotz hoher Inflationsraten. Wird sich das unter der neuen Labour-Regierung ändern?
Es gibt ein bisschen die Tonalität, die darauf hindeutet. Lisa Nandy ist die neue Ministerin für Kultur und Sport. Und es ist ein bisschen anders als in Deutschland, wo eine unabhängige Kommission den Finanzbedarf der öffentlich-rechtlichen Sender definiert. In Großbritannien ist das die Aufgabe dieser Kulturministerin. Und die hat gesagt, ja, sie mag die BBC, sie hört gerne die BBC. Ihr ist die BBC wichtig und auch Keir Starmer, dem Premier, sei die wichtig. Und jetzt würde eben verhandelt werden ab jetzt sofort, denn ab 2028 gibt es dann einen neuen Staatsvertrag und da wird dann die Höhe festgelegt. Und dazu muss man eben auch wissen, dass zwischen 2010 und 2020 der Rückgang der Einnahmen ganz massiv war. Da wurde nicht erhöht, da wurde die hohe Inflation in keiner Weise berücksichtigt und da gab es einen realen Rückgang von 30%. Und davon hofft die BBC, sich jetzt unter der neuen Regierung erholen zu können.
Wir werden sehen, werden das natürlich weiter beobachten. Danke für die Informationen an Christoph Prössl, unser Korrespondent in London, zu den Einschränkungen, Einsparmaßnahmen bei der BBC.
Woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities.
Diese Botschaft sendet US-Vizepräsidentin Kamala Harris an die US-Nation. Sie wolle wieder in Möglichkeiten denken und das von klein auf. Harris ist von 0 auf 100 in den Medienmittelpunkt gerückt und direkt in den Wahlkampf eingestiegen, nachdem US-Präsident Biden sich verabschiedet hatte. Die neue Präsidentschaftskandidatin soll ein Händchen dafür haben, gerade junge Leute in den sozialen Netzwerken gezielt anzusprechen. Und unsere Kolumnistin teilt ihre bisherigen Beobachtungen dazu mit uns.
Medias Res. Die Meinung von Samira El-Wasil.
Eine Kokosnuss und eine Palme sind die Symbole der neuen Phase des US-amerikanischen Wahlkampfs. Diese Emojis waren in den letzten 2 Tagen überall zu sehen, wo es um Kamala Harris ging. Emily's List, eine prominente Lobbygruppe, die demokratische Kandidatinnen unterstützt, fügte sie direkt ihrem Benutzernamen auf dem Kurznachrichtendienst X hinzu. Der Gouverneur von Colorado, Jared Polis, twitterte diese Emojis einfach wortlos. Und der demokratische Senator Brian Schatz aus Hawaii postete gleich ein Foto, das ihn zeigt, wie er auf eine Kokospalme klettert mit den Worten: Frau Vizepräsidentin, wir sind bereit zu helfen. Kokosnuss und Palme beziehen sich auf eine Rede, die Harris letztes Jahr im Weißen Haus hielt, in der sie ihre Mutter zitierte. Sie sagte zu uns: Ich weiß nicht, was mit euch jungen Leuten los ist. Glaubst du, du bist gerade von einem Kokosnussbaum gefallen? Eine Anekdote, um zu verdeutlichen, dass wir alle im Kontext dessen existieren, was mal vor uns kam. Dieser kleine Ausschnitt ging schon damals in Form musikalischer Remixe viral und ebnete nun den sandigen Boden für die Palme als Symbol von Harris. Sie und ihr Team wissen um die Kraft politisierter Emojis als Ausdruck von Gruppenzugehörigkeit, insbesondere im digitalen Raum. Man erinnere sich zum Beispiel an das Sonnenblumen-Emoji als Zeichen der Solidarisierung mit der Ukraine. Aber auch als Kürzel, die dem Eingeweihten die Freude am gemeinsamen Insiderwitz erlaubt. Apropos Insiderwitz, vielleicht haben Sie schon die neongrüne Schrift und das Wort Bread auf Deutsch Göre erspäht, das seit Sonntag Teil von Harris' Wahlkampfästhetik ist. Das verdanken wir der britischen Sängerin Charlie XCX, die im Juni ihr immens erfolgreiches Album Bread mit einem giftgrünen Cover veröffentlichte. Nach Bekanntgabe von Harris' Kandidatur postete der Popstar die Worte: Kamala is Bread. Kamala ist eine Göre. Eine größere Coolness-Adelung ist kaum denkbar. Das Team der Demokratin nahm diese Vorlage dankbar an und änderte die Farben von Harris Twitter-Seite kurzfristig in das charakteristische Giftgrün. Dieses digitale Momentum ist ein enormer Antrieb für Harris, weil eine authentische Viralität auf Basis von Fantum, Humor und positiven Grundbotschaften politisch nur schwer hergestellt werden kann. Denken Sie an etliche sehr bemühte TikTok-Videos von Abgeordneten. Die politischen Inhalte offizieller Absender erreichen ihre Viralität vor allem dann, wenn sie entweder ungewollt komisch sind oder ihre Kommunikation mit Spott und Häme dopen, um algorithmisch von unserer Wut profitieren zu können. Genau aus diesem Grund sollte sich Harris' Wahlkampfteam allerdings davor hüten, die Memes noch mehr zu inkorporieren und ihnen so ihre neongrüne Graswurzelhaftigkeit zu nehmen. Martin Schulz hatte diese Erfahrung 2017 gemacht, als er auf den Schulz-Zug aufsteigen wollte und die mokante Boomerigkeit zum Bumerang wurde. Denn Souveränität im Umgang mit sozialen Medien zeigt man nicht nur durch das, was man postet, sondern auch durch das, was man selbstironisch weglässt.
Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, so heißt es regelmäßig im ZDF-Politbarometer, wen würden Sie wählen? Da wird dann nach Stimmung und Meinung der Deutschen zu aktuellen politischen Themen abgefragt. Und wenn tatsächlich Wahlen bevorstehen, wie bei uns beispielsweise in Thüringen und Sachsen oder in den USA die Präsidentschaftswahlen, nimmt die Spannung natürlich automatisch zu. Heute, vor 200 Jahren, wurde zum ersten Mal eine Wahlumfrage gestellt, und zwar in den USA in The Harrisburg, Pennsylvania. Wer wird nächster Präsident der USA, hieß es damals in dem Lokalblatt. Gleichzeitig wurde dem 3000 Einwohnerstädtchen versichert, dass die Ergebnisse der Umfrage nicht bearbeitet werden. Wie war das damals genau? Darüber habe ich mit Thorsten Faas gesprochen. Er arbeitet am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Ich habe ihn gefragt, was er über die Geburtsstunde der Demoskopie genau weiß.
Nun, das zeigt zunächst mal, dass Menschen immer schon ein Interesse daran hatten, dass sie wissen, was auch die Menschen um sie herum denken. Und dass wir natürlich auch ein Interesse daran haben, zu erfahren, wie wichtige Wahlen ausgehen. Und insofern ist diese Geburtsstunde eigentlich tatsächlich so ein Triggerpunkt, würde man heute vielleicht sagen, genau für diese Tendenzen. Aber interessant natürlich auch, dass schon in diesen wenigen Zeilen, die Sie auch angedeutet haben, klar wird, da wird nichts nachbearbeitet, da wird nichts manipuliert. Also diese Faszination, die hat man damals vor 200 Jahren auch schon gemerkt, rund um diese Umfragen einerseits wissen zu wollen, was andere Menschen denken, aber auch so ein bisschen die Sorge, dass da irgendwas nachbearbeitet wird, dass da irgendwas genau im Detail vielleicht nochmal frisiert wird. Das ist was, was man damals schon gemerkt hat und was eigentlich rund um Umfragen bis heute auch so gilt.
Wissen Sie etwas darüber, welche Auswirkungen das damals hatte?
Ja, es hat sicherlich einen großen Resonanzraum gefunden, denn das war eine Innovation damals und das hat sicher breiten Raum gefunden. Auch die Frage, die Sie stellen, ist eine, die wir bis heute stellen. Was machen diese Umfragen eigentlich mit uns, mit Wählerinnen und Wählern, mit dem Wahlausgang? Nur würde ich stark vermuten, dass damals wie heute es keine einfache, eindeutige Antwort darauf gibt, weil das einfach dann am Ende des Tages doch nur eine Information ist, die hier in einen Wahlkampf eingespeist wird und man zugleich ganz, ganz viele verschiedene Thesen formulieren kann, damals wie heute, wie denn solche Umfragen dann tatsächlich sich auswirken könnten. Sind es eher emotionale Effekte, dass man zum Sieger gehören will? Sind es eher kurzfristig strategische Überlegungen, dass man seine Stimme optimieren will? Also insofern, das war damals wie heute, glaube ich, eine schwierige, eigentlich kaum zu beantwortende Frage, was dann wirklich mit dieser Umfrage als Effekt einhergegangen ist.
Das heißt, da gibt es immer noch keine Studien zu, wie die Wirkungsweise ist?
Doch, es gibt ganz viele Studien, nur zeigen die eben auch in ihrer Vielschichtigkeit, dass es nicht die eine eindeutige Antwort gibt. Wenn Sie beispielsweise auf die Ostwahlen im Herbst verwiesen haben, dann kann man sich da ja gerade auch in der aktuellen Situation ganz, ganz vieles vorstellen. Da geht es darum, wer auf Platz 1 landet. Da geht es darum, ob Parteien mit der 5%-Hürde ringen. Und natürlich kann man sich bestimmte Kontextsituationen anschauen. Und da gibt es auch durchaus dann Belege, dass wenn Parteien eben genau mit der 5%-Hürde, also mit einer Sperrklausel quasi ringen, in Anführungszeichen, dass das natürlich Signale sind, für Menschen, für Wählerinnen und Wähler strategisch zu wählen. Nur heißt es eben im Umkehrschluss auch, es braucht solche bestimmten Konstellationen, die dazu führen, dass Menschen strategisch wählen, ja oder nein. Global zu sagen, Umfragen wirken immer und automatisch auf die folgende Art und Weise, das lässt sich bis heute und das wird sich auch nie zeigen lassen, weil es letztlich diese Interaktion ist aus Überlegungen von Wählerinnen und Wählern, aber eben auch dem, was Umfragen als Signal senden.
Wie haben sich denn die Meinungsumfragen im Laufe dieser 200 Jahre weiterentwickelt?
Ja, da hat sich tatsächlich eine ganze Menge getan, sowohl in der Art und Weise, wie sie durchgeführt werden, als auch in der Art und Weise, wie häufig sie durchgeführt werden, aber auch so in der Art und Weise, wie darüber berichtet wird. Also wenn wir mal anschauen, wie sie einfach durchgeführt werden, dann ist eben aus diesem Aufruf qua Zeitung, man solle doch mal da seine Meinung äußern, inzwischen eine sehr elaborierte, auf Zufallsstichproben basierte Wissenschaft geworden. Was die Taktung betrifft, das erleben wir in den USA natürlich in noch viel stärkerem Maß, aber gerade auf Bundesebene in Deutschland erleben wir es ja auch. Wir haben fast jeden Tag neues demoskopisches Material, kleinste Veränderungen werden berichtet. Zumindest auf der Bundesebene, das finde ich einen wichtigen Punkt an der Stelle, weil man daran doch auch merkt, dass sobald wir auf die Ebene von Bundesländern wechseln, es da viel weniger Umfragen gibt. Also ist auch eine Frage natürlich, wer bezahlt das Ganze? Und dritter Punkt, letzter Punkt, wie wird darüber berichtet? Heutzutage werden eigentlich in ganz normale Politikberichterstattung häufig so nebensächlich, geradezu nebensächlich Ergebnisse aus Umfragen eingestreut, wo man dann sagt, ja, Partei X, die schlägt gerade das und das vor und die steht ja auch in Umfragen nicht so gut da. Und das ist was, was früher anders war. Da standen die Umfragen selber im Fokus. Da gab es lange Berichte über die Umfragen selber, was die Menschen, die Wählerinnen und Wähler denken. Heute ist es tatsächlich eher so was Flankierendes. Das heißt aber oft, dass dadurch so ein sehr instrumentell, fast schon so ein bisschen zynischer Blick auf Politik entsteht, weil eben so der Eindruck erweckt wird, Person oder Partei A tut das nur, weil sie in Umfragen so dasteht. Das ist was, wo man durchaus kritisch drauf schauen kann.
Herr Faas, welche Menschen nehmen denn daran teil? Ist das immer dieselbe Stichprobe oder werden da immer zufallsmäßig neue gesucht?
Das ist eine schwierige Frage, weil die tatsächlich auch davon abhängen, wie eine Umfrage konkret durchgeführt wird. Telefonische Stichproben, Sie haben das ZDF-Politbarometer angesprochen, werden traditionell eigentlich so durchgeführt, dass immer wieder eine neue, zufallsbasierte Stichprobe durchgeführt wird. Zufallsbasiert deswegen, weil man dadurch hofft, dass der Zufall schon sicherstellen wird, dass am Ende eine gut durchmischte, repräsentative Stichprobe entsteht. Online ist es viel, viel schwieriger, während sie telefonisch vergleichsweise leicht auch etwa Telefonnummern zufällig generieren können. Das können sie online nicht in gleicher Weise tun. Deswegen ist da häufig so ein Zwischenschritt eingeschaltet, dass Online-Stichproben in einer Weise funktionieren, dass man erst einmal befragungswillige Personen sammelt, die in einen sogenannten Pool aufnimmt und dann aus diesem Pool heraus immer wieder neue Umfragen erzeugt und neue Stichproben zieht. Und das ist dann tatsächlich eine Situation, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass Menschen relativ regelmäßig an Umfragen teilnehmen. Manchmal kann es sogar sinnvoll sein, dass wir bestimmte Personen immer wieder befragen, gerade in wissenschaftlichen Kontexten, wo ja auch mit Umfragen gearbeitet wird, ist das etwas, was sehr regelmäßig passiert, weil man dort eben stärker daran interessiert ist, bei wem sich eigentlich Meinungen ändern und in Reaktion, worauf sich auch Meinungen ändern. Und das kann ich natürlich nur beantworten, wenn ich tatsächlich Menschen wiederholt befrage. Anders kann ich das nur orakeln.
Thorsten Faas, Professor für politische Soziologie an der Freien Universität Berlin. Oft locken uns klangvolle Geräusche, damit wir einen Blick auf unser Smartphone werfen. So werden viele von uns mit sogenannten Push-Nachrichten darauf aufmerksam gemacht, dass beispielsweise ein Attentat auf Donald Trump ausgeübt wurde oder in Deutschland eine neue Überschwemmung droht. Den einen nervt das ganz furchtbar, die andere möchte möglichst keine Push-Meldung verpassen, weil sie am Nabel der Zeit sein möchte. Auf jeden Fall schicken immer mehr Redaktionen solche Eilmeldungen heraus, um den Konkurrenzkampf, um Aufmerksamkeit nicht zu verlieren. Wann wird denn eine Nachricht zur Breaking News und sind sich die Redaktionen ihrer Verantwortung bewusst? Das hat Sinje Stattlich für uns recherchiert.
Den deutschen Fußballern wurde ein Elfmeter verweigert, die Präsidentenwahl im Iran ist entschieden und die EU beschließt ein umstrittenes Naturschutzgesetz. Drei Eilmeldungen aus den Nachrichten-Apps von T-Online, des Deutschlandfunks und der Welt. Für diese Meldungen, die als kleine Extranotiz auf dem Bildschirm des Smartphones aufploppen, gelten strenge journalistische Relevanzkriterien, erklärt Annette Meisters, Nachrichtenredakteurin beim Deutschlandfunk. Die Nutzer seien an sich zufrieden mit dem Service.
Das kommt schon mal vor, dass wir eine Hörerzuschrift bekommen, in der sich jemand beschwert über eine Eilmeldung, die wir verschickt haben. Dieser Fall ist aber eher selten. Viel häufiger kommt es vor, dass wir Hörerzuschriften bekommen zu Themen, die wir generell in den Nachrichten gesendet haben oder in der App hatten, zu inhaltlichen Punkten oder eben zur Auswahl des Themas überhaupt.
Aus einer internen Analyse wüssten Sie in der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion, dass die Reichweiten für die Eilmeldungen in der App sich ähnlich entwickeln wie das allgemeine Nachrichteninteresse an einem bestimmten Thema. Auch der Leiter der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion, Marco Bertolaso, denkt darüber nach, ob zu viele Push-Alarme die Nutzer überfordern könnten.
Über Nachrichtenmüdigkeit wird in letzter Zeit häufiger gesprochen. Meine Vermutung ist aber, dass das Phänomen deutlich älter ist. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir uns mit der Zahl der Eilmeldungen immer sehr zurückgehalten haben. Ein anderer Grund ist, dass sich auch dieses spezielle Angebot an den klaren Relevanzkriterien einer Nachrichtenredaktion orientieren muss.
Auch andere Medienhäuser betonen, entscheidend sei für die Auswahl der Push-Meldungen vor allem die nachrichtliche Relevanz. So schreibt ein Sprecher der Bild-Zeitung auf Anfrage von Medias Res, Leserinnen und Leser sollten auf aktuelle Themenlagen mit großer Bedeutung für sie aufmerksam gemacht werden. Das ZDF teilt mit, die Redaktion der Heute-Nachrichten würde intensiv darüber diskutieren, ob etwa ein Ereignis wichtig genug sei oder ob zum Beispiel auch eine bereits erwartete politische Entscheidung eine Eilmeldung rechtfertigen könne. T-Online und die Welt antworteten nicht auf die Anfrage. Sabria David ist Digitalphilosophin und forscht zu den Auswirkungen des digitalen Wandels auf die Gesellschaft. Sie sagt, hinter der Auswahl der Push-Nachrichten stehe eigentlich die größere Frage nach der Deutungshoheit im digitalen öffentlichen Raum.
Nachrichtenredaktionen haben natürlich, wenn sie Eilmeldungen verschicken, auch eine innere Logik. Also es gibt ja einen gewissen Zwang zur Monetarisierung. Ja, das heißt, sie müssen die Nutzer an sich binden, sie müssen klickbar sein, sie müssen Aufmerksamkeit schaffen und danach werden natürlich auch viele, viele Meldungen ausgesucht.
Laut dem aktuellen Reuters-Report geben nur 13% der Internetnutzerinnen und Nutzer an, innerhalb einer Woche einen Nachrichtenalarm auf ihr Handy zu bekommen. Ein Wert, der sich seit einigen Jahren auf einem stabilen Niveau hält. Nach Angaben der jeweiligen Redaktionen verschickt die ZDF-Heute-App etwa 2 Meldungen pro Tag, die Bild rund 5, beim Deutschlandfunk sind es etwa 3. Medienforscherin Sabria David sagt, Redaktionen trügen hier eine große Verantwortung und sollten den Nutzern helfen, die Welt in ihrem Sinne zu filtern.
Wenn man sozusagen in dem Konzert der ständigen Informationsflut noch ein weiterer Baustein ist, dann hilft man ja den Nutzern nicht. Also dann untergräbt man eigentlich auch diese verantwortungsvolle Gatekeeper-Rolle, die man selber hat.
Sie rät Nutzerinnen und Nutzern, Push-Meldungen nach den eigenen Bedürfnissen zu konfigurieren.
Verpassen können, das ist unser aller Aufgabe. Also wir als Mediennutzer und auch wir als Medienanbieter, wir müssen notwendigerweise aussuchen, was verpassen wir und was nicht.
Dazu könne es helfen, sich entweder auf den Push-Meldungsservice eines einzigen Mediums zu verlassen, dem man voll und ganz vertraut. Oder auch einen ganz radikalen Schritt zu gehen, sich die Nachrichten nur noch aktiv selbst zu suchen und alle Push-Meldungen zu deaktivieren.
Ja, wir pushen jetzt auch nicht mehr. Medias Res geht zu Ende. Bettina Köster war am Mikrofon und jetzt geht's weiter mit dem Büchermarkt. Darin unter anderem Jörg Fauser, Rebell im Cola-Hinterland. Was sich dahinter verbirgt, hören Sie gleich. Haben Sie noch einen schönen Nachmittag. Tschüss.